Der Radio 1 und Freitagssalon mit Jakob Augstein.
Ja, guten Abend und herzlich willkommen zum Radio 1 und Freitagssalon. Ich begrüße Sie hier im Berliner Gorki-Theater und zum ersten Mal auch daheim oder wo immer man dann so ist, am Empfangsgerät, ja, also am Radio. Schön, dass Sie da sind. Den Freitagssalon, nur dass Sie ungefähr wissen, was das hier alles soll, den gibt es im Gorki-Theater schon seit einigen Jahren und jetzt wird er gemeinsam mit Radio 1 veranstaltet, live übertragen. Also wenn Sie hier im Saal, ja, der Welt immer schon mal irgendwas mitteilen wollten, dann wäre jetzt die Gelegenheit, dazwischen zu rufen, man hört Ihnen zu. Und Sie da draußen, ja, stay tuned, das wollte ich immer schon mal sagen. Okay, unser Thema heute, die Flüchtlingskrise, das haben Sie in den Nachrichten eben schon gehört, das ist, passt also alles ganz gut. Unser Gast Philipp Bruch vom Zentrum für politische Schönheit, herzlich willkommen, danke, dass Sie da sind.
Vielen Dank.
Ich sage ganz kurz, wer Sie sind. Sie sind 34 Jahre alt, Sie stammen aus Dresden, Sie sind in der Schweiz aufgewachsen, Philosoph, Aktionskünstler und Sie haben sich schon mit der Flüchtlingskrise beschäftigt, als das Thema noch keine Aktion der Bild-Zeitung war. Im vergangenen Jahr haben Sie am Bundestagsgebäude, ja, da sind ja so Gedenkkreuze, wer da schon mal vorbeigefahren ist, weiß das, einige von denen haben Sie mitgehen lassen und an die EU-Außengrenze nach Bulgarien gebracht. Und jetzt im vergangenen Juni haben Sie eine tote Syrerin nach Deutschland geholt und hier in Berlin-Gatow beerdigt. Damals im Juni wollten wir die Lebenden ja noch nicht haben. Und hat sich seitdem eine Menge getan. Darüber reden wir jetzt miteinander, Herr Ruch. Sind Sie jetzt gerade, weiß ich nicht, so stolz auf Deutschland?
Das kann man so nicht sagen vor dem Tatort gestern Abend beim Brennpunkt im ZDF oder ARD war das. Also wir leben in einer extrem kritischen Phase, in der sich in meiner Einschätzung jetzt auch alles entscheidet. Es geht jetzt wirklich darum, schauen wir weiter zu, was die Regierung da tut, nämlich die Abschottungspolitik der Europäischen Union weiterzutreiben, die Mauer noch höher zu ziehen, die Grenzen noch besser zu kontrollieren und vielleicht auch wieder Schlagbäume einzuführen. Oder schauen wir dem eben nicht zu und sozusagen lassen wir sie nicht gewähren. Und daran würde ich jetzt ehrlich gesagt als allererstes das festmachen, ob ich stolz sein könnte auf die Zivilgesellschaft oder nicht.
Ja, aber erstmal hat doch Angela Merkel unter Bruch, ich weiß nicht wie viele Vorschriften und Regeln und keine Ahnung, gesagt, lasst die Kinder alle zu mir kommen. Ganz, ganz viele sind ja plötzlich reingekommen. Da waren wir doch alle, also ich war überrascht, damit hatte ich nicht gerechnet.
Ja, das ist natürlich im Sinne der politischen Kommentatoren, könnte man das Angela Merkel zuschreiben, man könnte es aber auch den Beinen und dem absolut eisernen Willen von Flüchtlingen zuschreiben. In meinen Augen ist wenig zu sehen von einer politischen Entscheidung, sondern die Masse macht's. Also es waren schlicht einfach zu viele und die Politik war in meinen Augen viel zu überfordert, als dass sie in irgendeiner Weise hat reagieren können am letzten vergangenen Wochenende, also vor einer Woche. Und sie hat sich ja jetzt berappelt. Also innerhalb von 7 Tagen haben sie zu einer Linie gefunden und der Innenminister kann jetzt auch mit einigem Stolz verkünden, wir bringen da jetzt Ordnung rein, er nennt das Ruhe reinbringen, ja, die Prozesse verzögern. Kann ich mir sehr viel drunter vorstellen.
Aber Sie sind jetzt sehr schnell bei der Kritik, das kann ich verstehen, das liegt mir auch, aber ich möchte kurz trotzdem gerne nochmal festhalten, was wir in München gesehen haben, auch was die Bild-Zeitung macht, die im Moment jedenfalls für ein kurzes, glückliches Zeitfenster nicht eingeschlagen hat auf die Ausländer, jedenfalls wirkte das für mich so als Leser. Sind wir da und die Leute haben schon geredet von einem neuen Sommermärchen, nicht der Gefühle und der Willkommenskultur. Da waren wir kurz mal die Guten.
Das würde ich auch so sehen. Ja, also für eine und ich glaube, wir können es noch länger sein. Ich glaube, es geht halt jetzt erst gerade richtig los, Herr Augstein.
Sind denn die Leute auf der Straße weiter als die Regierung?
Definitiv. Also das ist, glaube ich, bewiesen worden, dass sozusagen hier Hunderte, Tausende sich an Bahnhöfe stellen bei den Flüchtlingserstaufnahmezentren in diesem Land. Natürlich muss einem das ein Stück weit doch erbaulich wirken auf einen. Oder man könnte auch von einer unfassbaren Schönheit reden. Ja? Die Braut wird schöner, wenn Sie so wollen, das Land. Keine Frage, wir sind weit davon entfernt von den Entwicklungen, die viele Menschen befürchtet haben, nachdem sie gesehen haben, was in Freital und in Heidenau los ist. Vielleicht haben auch solche Entwicklungen gerade überhaupt dazu geführt, dass die oftmals ja schweigende Mehrheit hier bereit war, rauszugehen und jetzt Präsenz zu zeigen. Und ich glaube, das muss jetzt weitergehen.
Was glauben Sie denn, warum die Leute so reagieren? Und in vielen anderen europäischen Ländern, weiß ich jetzt nicht, ist die Begeisterung ja vielleicht noch nicht so groß. Aber warum machen die Deutschen das? Denn ich bin auch eher einer, der sagt irgendwie, die sind alle tendenziell eher ausländerfeindlich. Ich war verblüfft. Ich fand, das hätte nicht damit gerechnet, dass in München das am Hauptbahnhof so aussieht. Warum sind die Leute so?
Nun ja, also da reden wir eigentlich über, wenn Sie so wollen, politische Wahrnehmung. Also ich würde behaupten, dass auch in Ungarn Sie am Bahnhof diese Strömung haben. Dort sind ganze Berge von Hilfsgütern und da steht dann drüber, liebe Menschen, diese Güter sind aus voller Liebe vom ungarischen Volk, aber nicht von der ungarischen Regierung. Das heißt, es gibt eine Zweiteilung, glaube ich, die man unbedingt da einführen muss, nämlich auf der einen Seite, was unsere Regierungen denken und tun und auch entscheiden und das, was die Bevölkerung tut und entscheidet. Und ich glaube, das klafft hier sehr weit auseinander und nicht nur in Deutschland. Das klafft genauso auseinander in Ungarn. Und ich würde auch sagen, es klafft auseinander in Dänemark, nur halt umgekehrt, mit umgekehrten Vorzeichen. Also die Zivilgesellschaft ist relativ lethargisch, schaut sie dem noch zu. Und die Regierung hat einfach mal von heute auf morgen, vor einigen Tagen, den Zugverkehr eingestellt. Und diese, wenn Sie so wollen, da sind wir bei einem Wahrnehmungsproblem, etwas nicht auf ein Land zu legen als Schablone, sondern da vielleicht doch zu differenzieren zwischen einer Bevölkerung und der Regierung. Und ich sehe in einigen Staaten, also Sie sehen in Großbritannien, ist es nicht unbedingt Zivilgesellschaft, sondern da sind es die Medien, die Druck ausüben auf die Regierung Cameron, hier etwas zu tun.
Wir wissen schon seit langer Zeit, dass es das Flüchtlingsproblem gibt. Wir waren bisher nicht sehr empathisch. Sonst hätten auch Sie Ihre Aktion mit der toten Syrerin nicht gemacht, die Sie ja heute so jetzt gar nicht mehr machen würden, weil das wahrscheinlich jetzt ins Leere liefe. Warum haben wir so lange gebraucht, um Empathie zu empfinden?
Ich bin mir nicht sicher, ob wir hier wirklich schon von einer Entwicklung sprechen können, wo wir so etwas sehen wie Empathie, also in wirklich im Wortsinne. Ich glaube, was wir hier haben, ist, wenn man doch etwas nüchterner das betrachtet, ist eine reine Selbstverständlichkeit. Also wir haben die Werte der Aufklärung auf die geschworen. Wir haben die das Grundgesetz ist vereidigt auf die Menschenrechte. Und in dem Sinne tun wir ja einfach nur, setzen wir hier nur um, was wir grundsätzlich von jedem, von allen Bevölkerungen in allen Staaten der Welt erwarten können, dass sie diese Menschen, die hierher kommen, mit so empfangen, wie es ihnen gebührt.
Aber bisher haben wir das nicht gemacht. Unsere gesamte Politik in der Flüchtlingsfrage, die Dublin-Politik, die Sie alle kennen, beruhte darauf zu sagen, die kommen gar nicht erst zu uns und deshalb sind sie auch nicht unser Problem. Punkt. Und damit waren wir alle sehr froh. Und wir wussten, dass die ertrinken, wir wussten, dass die irgendwo zusammengeschlagen werden, wir wussten, dass die im Staub übernachten, aber es hat uns nicht gekümmert, denn es war nicht direkt vor unserer Tür. Ist das der einzige Unterschied? wer seinen Fuß sozusagen in unser Haus setzt, um ja, den kümmern wir uns dann.
Ich bin sehr geneigt, dazu sagen, genau so ist es. Also natürlich gibt es Menschen, die jetzt nach Österreich fahren oder sogar bis nach Ungarn und mit ihrem Auto dort an den Bahnhof fahren und Menschen helfen, nach Deutschland zu kommen mit dem Auto. Aber in der Regel ist es doch so, sie müssen erstmal das Mittelmeer überwinden, ja, in irgendeiner Weise, und sei es nur an den kurzen Stellen zwischen der Türkei und der Ägäis, Griechenland, und dann irgendwie, auf irgendeine Art und Weise, ihren Weg in die EU finden. Dies ist ein Marathon, dies ist eine unfassbare Tortur, die wir hier Menschen zumuten, und ihnen sozusagen dort auch das letzte Mindestmaß an Würde wegnehmen. Da schaut die Bevölkerung übrigens zu. Da finden sie keine Empathie. Da finden sie nichts in die Richtung dieser Entwicklung, die sie gerade beschreiben. Drum sage ich, das ist ein guter Anfang. Das kann ein guter Anfang sein. Aber wir haben ja alle die schrecklichen Bilder gesehen von Kindern, die im Meerwasser liegen. Und das ist natürlich etwas, was es schon seit Jahren gibt, aber nicht als Bild. Ja? Also insofern scheint es jetzt doch eine Massivität erreicht zu haben, in der solche Bilder auch möglich sind und auch wirken können. Aber machen wir uns erstmal nichts vor. Also wir sind nicht in irgendeiner Weise gewillt, Menschen, wenn ich das kurz abschließen darf, in ein Flugzeug besteigen zu lassen, was von der Türkei nach Deutschland fliegt und sie ihren syrischen Pass zeigen können und hierher kommen. Geschweige denn von Damaskus aus das tun können, geschweige denn das von Beirut tun können, und von Jordanien können sie das auch nicht tun. Und das ist, wenn Sie so wollen, dass wir diesen Menschen diese Rechte nehmen, dieses Grundrecht auf Bewegungsfreiheit, auf Reisefreiheit dort, und ihnen damit auch sämtliche andere Rechte berauben, das Wissen. Also wir, wenn ich jetzt wir sage, sind das natürlich unsere Regierung, aber wir lassen das zu als Zivilgesellschaft. Und in dem Sinne ist es erstmal eine reine Selbstverständlichkeit, dass wir Menschen nach so langen Höllentorturen, wo sie eben alle ihre Rechte beraubt worden sind, teilweise nichts zu trinken bekommen haben, keine Dusche hatten und nichts, dass wir ihnen dann mal kurz einen Apfel in die Hand drücken, das sollte uns vielleicht dann doch noch nicht so stolz machen, wie es einige Kommentatoren schon stolz macht.
Sie haben das Bild des toten Jungen erwähnt, das wir alle vor Augen haben, das schreckliche Bild. Da gab es Debatten darüber, soll man so ein Bild zeigen? Ich weiß, dass hier im Literaturfestival in Berlin Flüchtlinge eingeladen werden, um zu berichten von ihrem Schicksal. Die BZ macht eine Aktion, schenken Sie diese BZ einem Flüchtling, und dann irgendwie auf Arabisch geschriebene Sachen und so. Ist das gut? Bringt uns das die Sache näher, oder ist das Voyeurismus? Gedankenstrich, Sie selber haben mit dieser toten Frau eine politische Aktion gemacht, wo man Ihnen vorgeworfen hat, Sie bewegen sich im Grenzbereich zwischen das ist gut, das macht uns aufmerksam auf, beziehungsweise das ist pietätlos, das ist voyeuristisch, das ist irgendwie pervers.
Also wir haben zwei Menschen aus Syrien begraben, und wenn ich die Mittel dazu hätte, dann würde ich jetzt damit weitermachen, denn es gibt 10 bis 100.000, die wir zu begraben haben im Moment, auch heute wieder. Und das ist ein Punkt, der mir ganz wichtig ist und der auch, den wir am Gorki-Theater in Berlin auch im November einrichten werden. Wir wollen den Menschen zeigen, dass es diese Toten gibt. Und wir wollen ihn da in einer Art Shuttle-Bus-Service sie zu den Friedhöfen fahren, zu den Grabplätzen. Also den einen kennen Sie in Gato, den haben Sie eben schon beschrieben. Das halte ich für sehr wichtig und einen sehr wichtigen Erkenntnisprozess. Also drum auch, was Sie einleitend gesagt haben, bin ich mir nicht sicher. Ich glaube, ich würde das natürlich, oder sehr sicher, ich würde das wieder tun, natürlich, auch heute. Wir müssen es weiter tun. Ein ganz wichtiges Phänomen ist, dass diese Todeszahlen, die es da gibt, so unfassbar abstrakt sind für die Menschen, und dass sie erst wirklich auf einem Friedhof stehen müssen, dort eine Stele, wie das in unserem Fall ist, das sind dann große Marmorstelen, die sie sehen können, dass sie sehen, es gibt diese Toten, und hinter jedem einzelnen dieser Toten, wir kennen jetzt einige durch die Recherchen, die wir gemacht haben, und die Menschen, die wir hierher überführt haben, zu ihren Angehörigen übrigens nach Deutschland, und hier mit der letzten Ehre wie es ihnen gebührt, wie wir das halt konnten. Also ein Staatsbegräbnis konnten wir nicht ausrichten, aber wir konnten immerhin dafür sorgen, dass sie eine anständige Zeremonie kriegen und die Ehren, die ihnen für ihren Mut natürlich auch gebührt. Und diese Toten zu sehen, das halte ich für einen ganz wichtigen Vorgang, auch einen ganz wichtigen Erkenntnisvorgang, wenn Sie so wollen.
Das Voyeurismusproblem fürchten Sie also nicht?
Wo wäre das Voyeurismusproblem?
Ja,
bei der BZ, also wenn Sie jetzt so eine...
Während ich die Frage stelle, merke ich, dass ich gar nicht genau beschreiben kann, was ich damit meine. Ich weiß nur, dass sich bei mir selber ein merkwürdiger Reflex einstellt, der mich irgendwie so abschirmt dagegen. Ich will diese Bilder nicht sehen, ich möchte das eigentlich auch gar nicht wissen, dass sie da eine tote Syrerin wirklich geholt haben und jetzt hier im Ernst beerdigen, aber gar nicht so sehr, weil ich es verdrängen will, sondern weil ich das Gefühl habe, ich werde da irgendwie so kompromittiert. Verstehen Sie, was ich meine?
Ich glaube, ich verstehe, was Sie meinen. Ich glaube, das unterschätzt halt, also ich bin auch sehr gut aufgehoben in abstrakten Zahlen, wenn Sie so wollen. Also ich glaube, es gibt viele Menschen, die in der Lage sind, ohne dass sie ein Kind sehen, ein totes Kind, ohne dass sie die Mutter sehen, ohne dass sie dieses konkrete Schicksal wirklich vor sich haben, begreifen, was das bedeuten soll, dass von 17 Millionen Syrern 12 Millionen auf der Flucht sind, ja, in und um Syrien und eben jetzt auch bis hierher. Das ist gar keine Frage, das sei ihnen unbenommen, aber ich glaube, dass tatsächlich auch viele Menschen diesen Erkenntnisprozess brauchen, also sie vielleicht dann nicht, ja, also sozusagen, was sicher auch etwas Schönes an sich hat. Aber ich glaube, also wenn wir nochmal auf die BZ, auf das BZ-Beispiel oder auf die Bild-Zeitungsbeispiele, die Sie vorhin genannt haben, zurückkommen, würde ich sagen, da liegt eine ganz andere Gefahr als Voyeurismus. Und zwar die des Just-Milieu, was sich applaudiert und dann irgendwie gut findet oder sich darin gefällt, einen Apfel am Bahnhof auszuteilen. Und dass damit nichts getan, nichts gesagt und natürlich ein schönes Symbol geschaffen wurde, aber es jetzt eigentlich darum geht, dass der Innenminister heute Abend, wenn es irgendwie geht, noch zurücktreten muss für das, was er angerichtet hat und für diese Ratlosigkeit, wenn Sie auch so wollen, diese Konzeptlosigkeit, die es hier gibt und das für ein Problem, was seit Jahren absehbar ist und immer schon schwelte.
Aber das Problem, was seit Jahren absehbar ist und immer schon schwelte und was dann plötzlich einen katarakthaften Zug angenommen hat, das plötzlich uns dann doch so überschwemmt, was doch so in sich zusammenstürzt auf eine Weise, womit man nicht gerechnet hatte. Warum gibt es so einen Umschlagpunkt des Kontrollverlustes? Denn wir haben im Prinzip, ich meine, wir sitzen hier und jeder geht dann irgendwie nach Hause und zur Dönerbude, aber Sie müssen sich vorstellen, dass wir im Prinzip so quasi so fast apokalyptische Zustände haben, nicht? Also ich meine, die Grenzen werden geschlossen, Züge fallen aus, es gibt Flüchtlingstracks auf Autobahnen. Also wenn man ihnen das jetzt so erzählen würde, dann würden sie denken, oha, was passiert als nächstes? So. Und das ist so ein bisschen so eine merkwürdige Gleichzeitigkeit, die wir haben. So jeder macht so sein Ding und gleichzeitig fängt es aber an, so unter unseren Füßen zu bröckeln.
Ja, das sehe ich komplett anders und das würde ich auch ganz anders beschreiben. Das, was wir hier sehen, ist nicht eine Überflutung oder etwas, was uns den Boden unter den Füßen wegzieht oder so, sondern wir haben, das ist unsere Rettung, wenn Sie so wollen, wir haben in der EU 508 Millionen Einwohner und in Deutschland sind wir inzwischen unter die magische 80 Millionen Einwohnergrenze gerutscht. Und Deutschland wird bis 2030, glaube ich, auf 60 Millionen runterschrumpfen. Und in der Europäischen Union sieht es entsprechend aus. Also was Sie beschreiben, ist der Albtraum der deutschen Bürokratie, die sich bestimmte Regeln festgelegt hat, auch in bestimmten Regelwerken vielleicht verfangen hat, die da eben lauten, wir müssen, also wir haben da bestimmte hygienische Anforderungen, wir haben da bestimmte Mindestsätze, die wir von Sozialgeldern zahlen müssen und so weiter. Das mag sein, dass bestimmte Bürokraten im Moment extrem schlecht schlafen können, aufgrund der Notlage, die jetzt für sie in ihren Köpfen da eingetreten ist. Ich sehe aber, also sozusagen, wenn Sie Sie so wollen, einen ganz knappen, also eine ganz knappe Zuwanderung, ja, bis Ende Jahr, wenn es denn bei den 800.000 oder 1 Million wäre, dann hätten wir, glaube ich, eine Netto-Wachstum der deutschen Bevölkerung, wo ich mich sehr freuen würde, wenn eben diese Menschen auch ordentlich integriert
werden. Aber da bin ich ja völlig Ihrer Meinung, das ist auch nicht der Punkt. Ich meine auch nicht, wenn ich sage, mir geht es mehr um den Kontrollverlust, den wir sehen.
Ja,
denn Kontroll- dieser Prozess, der Prozess, der sein muss aus demografischen Gründen, ist schwierig. Also wer sagt, es ist leicht, der spinnt. Das ist kompliziert. Ich glaube, das weiß jeder. Das sind auch die Leute, die dagegen sind, wissen, dass es kompliziert ist. Und die dafür sind, wissen, dass es kompliziert ist. Das Minimum müsste also sein, dass man es irgendwie im Griff hat. Weil sonst kriegst du die Probleme nicht gelöst. Und den Eindruck machen, ehrlich gesagt, unsere Politiker im Moment nicht, als hätten sie es im Griff.
Oder? Ja, aber sie wollen es auch gar nicht in den Griff kriegen. Also wenn sie Zeltstädte aufstellen und ähnliches, handelt es sich ja oft um Symbole der Ohnmächtigkeit, die man da auch offensiv vertritt. Sie wissen genauso gut wie ich, dass manche Bundesländer, insbesondere im Süden Deutschlands, die Lagerpflicht haben. Nachweislich kosten Flüchtlingslager wesentlich mehr, als wenn man diese Menschen privat unterbringt in Wohnungen anmietet, insbesondere auch für die Familien oder auch Einzimmerwohnungen. Da gibt es sozusagen lauter Gesetze, Verordnungen, Regeln in diesem Land, die ich persönlich nicht begreifen kann und die natürlich dann auch irgendwo ein Albtraum sind, wenn die jetzt angewendet werden müssen auf nun mal auf einen Schlag 800.000 Menschen. Keine Frage.
Sie hören den Freitagssalon bei Radio 1, live aus dem Gorki-Theater. Sie merken, ja, nein, aber ich muss das jetzt natürlich auch sagen, damit die Leute, die jetzt im Radio sitzen, wissen, wo sie gerade reingeschaltet haben. Und ich sitze hier mit dem Aktionskünstler Philipp Bruch. Wir reden
über die Flüchtlingsgesetze. Sie sitzen hier, die Bundesregierung hat gerade beschlossen, dass Thomas de Maizière zurücktritt. Breaking News und Herr Augstein wird das jetzt kommentieren.
Nein. Menno.
Bewerten.
Hallo, Menno, Sie haben mir meine total ultraprofessionelle Anschlussfrage versabbelt. Ich wollte nämlich sagen, Herr Ruch, haben Sie denn eine Lösung für das Flüchtlingsproblem?
Wir hören ganz kurz bei de Maizière rein, wie er seinen Rücktritt begründet hat.
Ja, aber wissen Sie was? Ob es nach ihm besser wird, da bin ich mir nicht so sicher, ehrlich gesagt.
Ja, also das ist natürlich ein wichtiger Punkt. Also wenn Sie von Handlungsermächtigung reden, ja, das ist mir auch ein Anliegen. Wie Sie sagen, also ich würde es anders beschreiben. Ich würde behaupten, dass die deutsche Bundesregierung, insbesondere die CDU-CSU-Fraktion, keinerlei Interesse hat, dieses Problem in irgendeiner Weise zu lösen. Also zu lösen im positiven, konstruktiven Sinne für Menschen in Not. Ja, und vielleicht auch für unsere Mitmenschlichkeit. Und,
aber Moment, die CDU ist ja inzwischen die deutsche Staatspartei. Das heißt, Sie müssen sich das so vorstellen wie in China. Da ist sozusagen innerhalb der kommunistischen Partei sind alle Spektren sozusagen vertreten. Die diskutieren das untereinander aus und finden dann die beste Lösung für China. So ist das mit der CDU auch. Das heißt, es gibt auch in der CDU, und das meine ich jetzt vollkommen ohne Sarkasmus, Leute, die sind für ein Einwanderungsgesetz und es sind Leute da, die sehen das demografische Problem und dann gibt es eben die anderen. Und jetzt?
Also, aber wenn ich das jetzt mit der Linie der SPD vergleiche, beispielsweise mit der Arbeitsministerin und Ähnlichem, dann klaffen da himmelweite Unterschiede.
Sind Sie Sozialdemokrat, Herr Ruch?
Nein.
Am Ende gar?
Ich war es vielleicht mal, ich bin da aber wieder ausgetreten.
Ah, okay.
Ich halte das mit Sonneborn. Ich war in allen Parteien Mitglied, ja, bis sie mich rausgeschmissen haben. Und also ich würde doch bezweifeln, also wenn Sie haben recht auf eine gewisse Art, wenn Sie bezweifeln, dass es nach Thomas de Maizière besser wird, ja, nach seinem Rücktritt. Aber wenn wir von Handlungsermöglichung reden, dann kämpfe ich sehr dafür, da würde ich jetzt einen Vorstoß wagen und sagen, okay, wir lassen den Innenminister im Amt. Aber die Staatssekretärebene tauschen wir aus und wir tauschen sie nicht einfach gegen irgendwelche neuen Idioten aus, sondern, also ich meine insbesondere Ole Schröder, sondern wir tauschen sie aus gegen Menschen aus Ländern, die gerade zu uns geflüchtet sind, vielleicht seit 3 Jahren. Ich kenne viele Syrer, die eine unfassbare Kompetenz mitbringen, die jetzt dringend gebraucht würden im Bundesinnenministerium. Also, wenn Sie so wollen, wenn Sie sagen, Wenn Sie sagen, Sie erleben einen Zustand als Intellektueller oder jetzt als Journalist, der Boden unter den Füßen wegbröckelt, dann kann ist das die einzige Chance, wie Sie diesen Boden zurückkriegen. Denn diese Menschen sind ernsthaft an Lösungen interessiert.
Das glaube ich sofort.
Und könnten diesen Laden auf Vordermann
bringen. Was machen wir? Jetzt mal ohne Spaß.
Das ist kein Spaß.
Gut, aber was ich jetzt sage, ist ohne Spaß. Was machen wir? Wollen wir mit Assad reden? Wollen wir Krieg führen gegen Syrien? Wie finden Sie Krieg zur Lösung gesellschaftlicher Probleme? Krieg, ist das gut? Weil ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass Sie den Libyen-Krieg für eine gute Sache gehalten haben. Ich habe da so ein Interview von Ihnen gelesen, das schimmerte da so durch.
Ja, also das geht noch weiter. Jetzt werden Sie wahrscheinlich gleich empört sein. Ich bin selber sozialisiert mit dem Völkermord von Bosnien, ja. Herzegowina. Und wenn Sie da eine Lehre draus ziehen können, Srebrenica beispielsweise, kenne ich wirklich jedes Detail, das in diesen Völkermord geführt hat und in diese absolute Katastrophe. Und in meinen Augen ist das auch eine Folie, eine Blaupause für die politischen Ereignisse im 21. Jahrhundert, wie wir sie jetzt immer heftiger erleben. Sie können teilweise die Reportagen, die es über den Völkermord von Bosnien-Herzegowina gibt, einfach den Ton wegnehmen und überall, wo Bosnien kommt, Syrien reinsetzen. Und Sie haben eine exakte, hellsichtige Beschreibung der Lage in Syrien.
Also einmarschieren, Syrien, Krieg. Nochmal, Afghanistan hat sehr, sehr gut funktioniert. Irak hat sehr, 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 sehr gut funktioniert. Syrien wird auch ganz toll funktionieren.
Warten Sie ganz kurz. Also wie haben wir den Völkermord von Bosnien-Herzegowina beendet? Die Serben haben 3 Jahre dem Westen in den Ohren gelegen und haben gesagt, wenn Sie hier richtig Rambazamba machen, dann erleben Sie einen 30-jährigen Krieg, ein zweites Vietnam und was weiß ich. Die Amerikaner haben diesen Krieg innerhalb von einem Monat beendet mit ihren Bombardierungen. Wenn ich mich mit etwas sehr lange befasst habe, dann ist es die Psychologie von Völkermördern. Und ich kann Ihnen versichern, dass dort sehr viel getestet wird, auch sehr viel geschaut wird, was tut der Westen eigentlich und es dort zu einer Art kindlichem Grenzenaustesten kommt. Also in Srebrenica beispielsweise sah die Lage so aus, dass, das habe ich inzwischen schon als Scherz geprägt, alle in den Himmel geschaut haben. Die Serben haben in den Himmel geschaut, um zu sehen, kommt die NATO. Die Bosnier haben, Muslime haben in den Himmel geschaut, um zu sehen, wann kommt endlich Hilfe? Und die UN hat auch in den Himmel geschaut, weil sie mit all diesen Sachen nichts zu tun haben wollte. Und Fiasko, wenn Sie mich fragen, ich war damals nicht bei politischem Bewusstsein, um diese Vorgänge zu begreifen. Ich habe das erst in den Nullerjahren jetzt getan und nachgeholt und auch verstanden. Und ich kann Ihnen, also bin mir da relativ sicher, das ist aber jetzt meine Meinung als Privatperson, ja, nicht als Kunstschaffender oder als beim Zentrum für politische Schönheit mitmacht, sondern ich bin da tatsächlich der festen Überzeugung, dass wir vor 4 Jahren einen Riesenfehler gemacht haben, dass wir nicht humanitär interveniert haben in Syrien.
Aber so wie in Libyen, da haben wir auch humanitär interveniert, das führte dazu, dass sozusagen statt eines Diktators mit seinen Geheimpolizisten und Prügel Trupps haben sie jetzt gegeneinander rivalisierende Warlords und ich habe jetzt gerade beim Spiegel Online gelesen, die sind schon froh, wenn Al-Qaida das Dorf beherrscht, weil die nicht so schlimm sind wie die vom IS. Ja. Und alles führt dazu, dass die ganzen Flüchtlinge freie Durchfahrt haben ins Mittelmeer, wo sie dann ertrinken. Ich würde sagen, die Libyen-Intervention war auch nicht so ein voller Erfolg, oder?
Die Libyen-Intervention war überhaupt kein Erfolg. Das liegt aber nicht an der Intervention an sich, sondern an dem, was danach passiert ist, nämlich die fehlenden Entwicklungshilfeprogramme.
Okay, wie lange waren wir jetzt in Afghanistan? 10 Jahre? Hat auch nichts gebracht. Ich bin, also Sie merken, also
ich würde, ich,
Sie will, merken schon, dass ich da eine andere Meinung habe.
Kein Völkermord. Und ich würde das beschreiben, was Assad tut, als genozidale Kriegsführung. Hm. Und bin durchaus der Meinung, also wenn Sie so wollen, jetzt nützt vielleicht eine Intervention, ich würde Ihnen sogar teilweise recht geben, jetzt nützt eine Intervention auch nicht mehr so schrecklich viel, wie es noch vor 2 Jahren genützt hätte, als der amerikanische Präsident gesagt hat, bei Giftgas ist Schluss. Warum? Weil alle säkularen Kräfte das Land verlassen haben. Weil sie jetzt im Prinzip, also die auch unter den Rebellen gibt es vor allem Radikale inzwischen, ja, und die sind vor allem eingekesselt von links, von der IS, ja, und von rechts von dem Assad-Regime. Und die westliche Welt unterhält sich ja nur über den Islamischen Staat, aber die Assad-Regierung bringt 8-mal mehr Menschen um. Die Assad-Regierung hat an die 250.000 Menschen in Syrien ermordet. Und das ist ein Punkt, über den wir, glaube ich, reden müssen. Der, wenn wir über Fluchtursachen reden, ich weiß nicht, ob wir das heute wirklich schaffen, aber wenn Sie mich fragen oder dort mich in irgendeine Sackgasse locken wollen, werden Sie nicht finden. Ich sage Ihnen das ganz ehrlich, dass ich glaube, das werden Ihnen aber auch alle Syrer sagen, die Sie treffen, wenn Sie die mal nach ihrer Meinung fragen, dass eine Intervention, und sei es nur im Sinne von, dass diese schrecklichen Fassbombenabwürfe aufhören, dass also Helikopter nicht in große Höhen über Aleppo, Aleppo war eine 3-Millionen-Metropole vor dem Krieg, da wohnen jetzt noch 700.000 Menschen immer noch, über, also dicht besiedeltem Gebiet, und da werden Ölfässer gefüllt mit Sprengstoff, aber auch kleinere Fässer mit Nägeln, teilweise auch mit Phosphor, damit es gut brennt, einfach abgeworfen, ohne irgendeine Zielvorrichtung oder etwas. Und wir haben eine Menge Kinder dort natürlich auch.
Sie sind im Jahr 2009, habe ich gelesen, das wusste ich, das war, ist an mir vorbeigegangen, mit einem Pferd vor dem Bundestag geritten und haben dort Thesen angeschlagen. Hier steht ein Rappe war es. Ich weiß nicht, ob das stimmt, ein Rappe. Ich weiß nicht mal genau, was ein Rappe ist. Ist das ein männliches Pferd? Egal. Und jetzt jemand? Haben Sie, inzwischen verschaffen Sie sozusagen Tote durch Europa. Da sehe ich eine gewisse Radikalisierung in Ihren Aktionen. Woher kommt die und wohin führt die?
Ach, wissen Sie, versuchen Sie mal mit einem Pferd vor dem Bundestag zu reiten. Das ist gar nicht so einfach. Also,
was Sie sagen wollen, das war schon hinlänglich
also, radikal. Wenn ich das mal vergleichen darf, ob Sie ein Denkmal da abtransportieren oder das Pferd dahin bringen, dann war das Pferd schwieriger. Es war auch schwieriger, das haben wir auch 2009 gemacht, besagtes Jahr, das Sie jetzt zitieren, da haben wir auch 4 nicht benutzte NATO-Bomben, die in Srebrenica nicht benutzt worden sind, auf die Bundestagswiese gelegt. Versuchen Sie das mal zu machen. Ich, also kann ich Ihnen nur empfehlen. Also da gibt es keine Radikalisierung oder Lernerfahrung, wenn Sie so wollen, sondern da sind Dinge, die insbesondere, Sie haben die ja im Blick offenbar, die Bürokraten mit ihren Albträumen, die werden Ihnen nie erlauben, mit einer 7 Meter langen Bombe auf der Reichstagswiese aufzuschlagen.
Was ich wiederum auch ganz beruhigend finde, aber egal. Was machen denn die herkömmlichen Menschenrechtsorganisationen falsch? Ich meine, es gibt ja Amnesty International, die sind schon ganz lange am Start und haben ganz viel Geld und so, aber finden Sie die gut? Fühlen Sie sich sozusagen als so schnelle Eingreiftruppe an der Seite von Amnesty International oder wie stehen Sie zu denen?
Wir stehen gar nicht zu denen. Also die, ich kann beim besten Willen nicht erkennen, was die eigentlich treiben. Das ist die größte Menschenrechtsorganisation der Welt, die wir haben. Und meine Oma hat sich jahrelang, lange Jahre darauf verlassen, dass die auch was tun. Und dann musste ich meiner Oma erklären, dass Amnesty International in den Krisenregionen dieser Welt noch nicht mal Büros unterhält. Also im Kongo, in Syrien, in Somalia hat Amnesty International noch nicht mal Büros. Warum? Das habe ich dann tatsächlich 2010 die Gelegenheit gehabt, die Generalsekretärin auch zu fragen, woran das liegt. Und sie sagte mir, die haben eine Politik, die lautet, Amnesty geht nicht in Länder, in denen sie keine Visa kriegen für ihre Mitarbeiter. Ja, das ist natürlich für den Völkermörder oder für den Diktator eine wahnsinnig praktische Angelegenheit. Damit ist die größte Menschenrechtsorganisation der Welt aus dem Rennen, ja, in den Ländern. Und also wenn Sie so wollen, wenn Sie fragen, was ich kritisiere, ich würde kritisieren, dass die größte Menschenrechtsorganisation der Welt mit einem, glaube ich, 3-stelligen Millionenetat doch eigentlich dafür da ist und dafür bezahlt wird, für ihre Überzeugung einzustehen. Und das fordere ich auch. Also das fordern wir, das ist etwas, was Sie vielleicht beim Zentrum für politische Schönheit eher finden. Wir stehen für diese Überzeugung ein und wir bleiben auch stehen.
Ist denn übrigens Zentrum für politische Schönheit, toller Begriff, müssen wir sicherlich kurz nochmal drüber reden. Ist Schönheit denn eine politische Kategorie?
Sie sollte es sein. Ich würde behaupten, dass sie es nicht war, bevor wir, nennen wir es mal so, in Deutschland eingebrochen sind. Ja? Aber inzwischen sagt doch dem einen oder anderen diese Kategorie etwas. Und dass der Politikbetrieb, der natürlich als etwas wahnsinnig Hässliches auch wahrgenommen wird, aber doch ab und zu...
Was ist so hässlich? Die Protagonisten, die es betreiben oder... Die Sprache, mit der sie reden oder die Ergebnisse, die sie bewerkstelligen?
All das.
Alles,
also, ich hatte jetzt nicht unbedingt die Fresse von Thomas, von des zurückgetretenen Innenministers im Blick, sondern ich hatte tatsächlich gerade eher die Entscheidung im Blick zu sagen, wir kontrollieren jetzt an unseren Grenzen und sich präsig hinzustellen, zu sagen, wir für Ruhe wird jetzt wieder gesorgt. Was soll das heißen?
Sind denn Sie so eine Art außerparlamentarische Opposition? Sie erinnern sich?
Dunkel.
Aus dem Geschichtsbuch? Sind Sie das? Machen Sie sowas?
Nein, also das auf gar keinen Fall. Also ich würde sagen, wir sind, das setzt, glaube ich, ein bisschen voraus, dass man auch in den Parlamentarismus eingebunden sein will oder so. Wir machen Aktionskunst. Und an den Aktionen, die Sie sehen und viele, glaube ich, auch schätzen, andere auch hassen und kritisieren, diese Aktion, an denen arbeiten wir 6 Monate, manchmal sogar ein Jahr. Die längste haben wir, glaube ich, über ein Jahr sogar mal gearbeitet.
Aber das Interessante ist ja, dass Ihre Aktionskunst ist ja oft politischer als die richtige Politik ist und inzwischen ist ja journalistische Satire häufig journalistischer als der normale Journalismus. Wir haben so quasi, es entwickeln sich so Parallelwelten, weil die dafür gedachten Systeme ihren Job nicht mehr richtig machen. Kommen Leute wie Sie oder wie der Postillon im Internet, super, kann ich nur empfehlen, und rücken die Dinge wieder gerade. Das ist beunruhigend, oder?
Ich glaube nicht. Ich glaube, also ich würde es noch nicht mal so beschreiben, dass es ein Versagen gibt. Es gibt, wenn Sie den Spiegel beispielsweise aufschlagen, der Ihnen ja zum Viertel gehört.
Nein, leider nicht. Leider nur 6%. Ich muss dieses ewig wiederkehrende Missverständnis mal
Der Ihnen nicht gehört. Der Spiegel berichtet in jeder Ausgabe von Syrien und was dort los ist. Also Spiegelleser sind, glaube ich, umfassend informiert, auch was an den Außengrenzen los ist und wie die EU-Abschottungspolitik aussieht, da kann das Zentrum für politische Schönheit wenig tun. Das Interessante ist aber ein anderer Punkt, dass diese Spiegelredakteure dann doch eine Verzweiflung packt und nicht nur der Spiegel, das sind auch andere Tageszeitungen, die Verzweiflung packt darüber, dass sie schreiben und schreiben und darüber schreiben und schreiben und nichts passiert. Und in dem Sinne können sie uns vielleicht als so eine Art fünfte Gewalt im Staate begreifen, die in der Lage ist, dem Thomas, dem Zurückgetretenen, das Messer an den Hals zu setzen, ja, und ein Journalist und Dinge zu tun, die ein Journalist nicht tun dürfte.
Ja, aber haben Sie denn mal überlegt, richtig so Politik in einer Partei zu machen? Sie sind doch Politiker. Nee?
Sie. Ich bin Aktionskünstler.
Sie wollen keine Politik in der Partei. Das wäre nicht Ihr Ding. Jetzt mal im Ernst. Das war nicht, das stand nie so zur Debatte bei Ihnen so.
Also es ist natürlich stand das auch mal zur Debatte, aber das hat sich damit schon erledigt, als ich gefragt habe, wo ist denn hier? Sie haben ja alles organisiert. Sie haben ja die Post organisiert, den Generalsekretär. Hier gibt's ja alles. Wo ist denn hier der Raum, wo wir einfach mal zu viert rumspinnen können und 100 Ideen raushauen, wie die Welt schöner wird? Dann haben die gesagt, das sind ja ein Spinner. Und damit war das Thema erledigt. Also damit war ich dann wieder aus der Partei ausgetreten.
Okay, welche Partei das ist, hatten Sie vorhin schon angedeutet. Nein. Sie, Spinner, finde ich ja ganz schön. Also Spinner...
Das passiert mir öfters. Ich bin auch sehr überrascht immer wieder. Will Ihnen da eine Begebenheit erzählen.
Sie werden häufiger für einen Spinner gehalten.
Häufiger. Ich rufe beim Bundeskanzleramt an und frage nach, wir sind ja das Land der Holocaust-Täter. Welche Stelle in der Bundesregierung wurde denn dafür geschaffen zur Verhinderung von Völkermorden? Ja? Also wo ist denn hier die Stelle, die sich mit Völkermord befasst und auch mit der Verhinderung von Völkermord? Da hieß es auch wieder Spinner.
Sind Sie ein sehnsüchtiger Mensch?
Absolut.
Ein romantischer Mensch?
Also wenn Sie darauf hinaus wollen, dass ich politisch romantisch wäre, würde ich das absolut verneinen. Ich fühle mich, ich habe gerade ein Kapitel geschrieben, das da lautet, das Unbehagen in der Natur. Ja? Also von dieser Strömung, von dieser ideengeschichtlichen Strömung der Romantik, mit der kann ich nichts anfangen. Auch mit der neuen Häkellust und Landlust und also all solche Phänomene finde ich tatsächlich doch verwerflich.
Kapitel, das heißt, Sie schreiben jetzt auch Bücher, ja? Oder wie verstehe ich das?
Ja, soll was kommen, ja.
Toll. Utopien in der Politik, Herr Roch, wie ist es denn damit?
Sie werden es garantiert brauchen nicht lesen, wir noch, oder?
Das weiß ich nicht, wenn es gut ist, lese ich es. Wenn es nicht gut ist, lese ich es nicht. Das hängt von Ihnen ab.
Aber wie finden Sie das raus?
Oh Mann, oh, jetzt lenken Sie doch jetzt nicht so vom Thema ab.
Ja, Verzeihung.
Ich wollte doch nur wissen, was Utopien, haben Sie Utopien?
Ja, selbstverständlich. Also ich habe eine ganz starke Utopie in mir, die auch ganz stark nach außen drängt. Und das ist die letzte verbliebene Utopie nach dem ganzen Utopie-Massensterben im 20. Jahrhundert. Ja? Wir hatten eine Menge politischer Ideen, die in der politischen Ideengeschichte des 20. Jahrhunderts sich komplett komplett ad acta gelegt werden konnten. Und es ist eine letzte geblieben. Und das ist die Durchsetzung der Menschenrechte. Das ist etwas, wo vor dieser Frage, da kommen wir zu der Anfangssituation zurück, die Sie geschildert haben, vor dieser Frage steht Europa heute. Vor dieser Frage, ob wir ernst machen mit den Menschenrechten, ob wir ernst machen damit, dass alle Menschen gleich sind oder nicht. Und diese Utopie, die brennt in mir, das ist tatsächlich, ich halte das für einen technokratischen Begriff, ja, Menschenrechtsverletzungen, Menschenrechtsorganisation, suggeriert ein bisschen, dass es hier nur um Rechte geht. Es geht natürlich um Menschen, es geht um Zukunft, es geht um die Vergangenheit, es geht um das komplette Leben von ganzen Bevölkerungen. Und dieser, wenn Sie so wollen, dieser Traum ist der einzige verbliebene Traum, den anständige Menschen, glaube ich, noch träumen können heute.
Sie hören immer noch den Freitagssalon. Bei Radio 1, live aus dem Gorki-Theater, zu Gast der Aktionskünstler Philipp Ruch. Wir reden über die Flüchtlingskrise und wie Sie an dem Applaus eben schon gemerkt haben, hat er eben was Kluges gesagt, vorher auch schon, aber jetzt offensichtlich ganz besonders klug, nämlich zum Thema Menschenrechte. Da werde ich ja ganz skeptisch, nicht? Das ist ja so ein Thema, da werde ich unruhig, weil dann denke ich immer, Menschenrechte, das ist immer das, was du sagst, was der andere verletzt und du selber aber machst dir einen schlanken Fuß.
Gott, jetzt ist gerade Angela Merkel zurückgetreten. Ich bin der Meinung, dass das mag so sein, aber was ich ja gerade im Auge habe, ist die Menschenrechte.
Und dann gibt es ja auch noch ganz viele Menschenrechte, die in Konflikt miteinander stehen und dann entscheiden immer wir, welches jeweils das Wichtigere ist und die anderen nicht, weil die haben keine Ahnung von den Menschenrechten. Die brauchen uns, damit wir sie ihnen erklären.
Ja gut, ich meine, in Syrien werden wir dann keinen gemeinsamen Nenner finden und keine Diskussionsgrundlage, aber die Situation, die ich gerade beschrieben habe in der EU, also bei uns, ja, dort die Menschenrechte durchzusetzen, hebelt ja gerade ihr Argument aus. Und dort müssten sie ja dann doch in der Lage sein zu sagen, die EU, das sind wir alle, ja, die Europäische Union, insbesondere natürlich der mächtigste Mitgliedstaat der EU.
Ungarn? Ungarn? Viktor Orban, den würden wir jetzt gar nicht in die EU aufnehmen, wenn der
ich bin mir
so
nicht
reden
sicher,
würde.
Ob die CDU, wenn sie allein regieren würde, das nicht sofort durchsetzen würde.
Wir haben jetzt noch ein paar wenige Minuten, die würde ich gerne einem kleinen Sonderextra-Thema widmen, nämlich der Frage, die mich gerade im Moment ganz doll beschäftigt, sind wir jetzt Deutschland ein Einwanderungsland, also ein richtiges?
Also da berühren Sie den Punkt der Mythologien. Und an dem operiere ich ja sehr gerne rum. Ja? Und die Argumente sind ja altbekannt. Also Sie wissen, Sie erinnern sich noch, die türkischstämmigen Einwanderer durften nicht Einwanderer heißen, sie mussten Gastarbeiter heißen, ja, weil Deutschland kein Einwanderungsland ist. Ich erinnere mich an diese Diskussion, diese Debatten Anfang der Nullerjahre, wurden die sehr stark geführt. Ich kann mich aber auch sehr gut an Geschichte erinnern. Ich kann mich sehr gut an die ostdeutschen Einwanderer erinnern. Ich bin selber einer, die in dieses Land eingewandert sind. Ich kann mich auch erinnern an 12 Millionen Ostvertriebene, die dieses Land, also in diesen Grenzen, wie wir das Land heute kennen, über Nacht eingewandert sind. 12 Millionen, das ging. Natürlich gab es da Probleme, keine Frage, aber es hat am Schluss zu dem geführt, was wir inzwischen das Wirtschaftswunder nennen. Und als ich das letzte Mal in die Theoriebücher des Kapitalismus reingeschaut hatte, da hieß es, dass Kapitalismus auf Wachstum aus sei. Und ja, jetzt zählen Sie eins und eins zusammen.
Okay, Sie sind also aus kapitalistischen Gründen für die Einwanderung. In Springers Welt, ja, meine absolute Lieblingszeitung, kann ich jedem wirklich nur empfehlen, Springers Welt, da steht vom Umgang mit dem Abfall, also mit dem Müll, bis zu dem Verhältnis zu Frauen und Homosexuellen, unterschiedliche Wertvorstellungen stoßen aufeinander, das Zusammenleben muss mühsam ausgehandelt werden. Ja, das ist praktisch, wenn jetzt noch mehr Ausländer kommen, weil die können keine Mülltrennung. Riesenproblem. Die haben ein ganz beschissenes Verhältnis zu Frauen, und zwar alle. Und Schwule mögen die auch nicht. Die Welt dagegen steht also für Mülltrennung, für das gute Verhältnis zu Frauen und für Homosexuelle. Menschenrechte. Jetzt könnte man natürlich mal aufhören mit dem Sarkasmus und sagen, die Welt setzt sich für unsere westlichen Werte ein und sieht die bedroht durch diese Zuzügler. Was erklären Sie denn jetzt dann den Kollegen von der Welt?
Ja, deswegen habe ich diese Diskussion auch nie verstanden, auch den Plural Werte nie verstanden, weil er doch eher das zu decken scheint und zu legitimieren scheint, was eben unter Menschenrechtsverbrechen zu verstehen ist. Ich sehe da nur ein Singular. Ich rede auch eigentlich grundsätzlich immer nur vom Wert, den wir zu verteidigen haben, und das ist der der Menschlichkeit. Das ist der Wert der Humanität. Ich weiß nicht, ob wir dann sozusagen mit dem Schreiberling der Welt auf einen grünen Zweig kommen könnten. Ich kann mich aber sehr gut erinnern, als ich in die Zeitungsarchive geschaut habe, dass als die Menschen aus den Balkangebieten gekommen sind, aus Bosnien-Herzegowina, dass da genau dieselben Argumente angeführt worden sind. Und stattdessen kam der progressivste Teil des Islam, übrigens den wir heute auch dringend bräuchten, denn in meiner Einschätzung stehen wir vor einem Zivilisationskrieg, wir sind mittendrin, zwischen dem Islam der Aufklärung und dem Islam der Finsternis. Und diese zwei Auslegungsarten, diese zwei Arten, welche Werte der Islam jetzt verkörpern soll, ja, genau vor diese Machtkämpfe toben im Moment in der...
Das ist also analog zwischen CSU und CDU, der Kampf sozusagen.
Ja, banalisieren Sie es lieber nicht zu sehr, aber ich würde sagen, also es gibt da interessante Geschichten, auch natürlich, die dann in die Richtung, die vielleicht den Apfel, den jemand am Bahnhof einem Flüchtling in die Hand drückt, doch wieder zu Ehren kommen lassen. Ich erinnere mich an einen guten Freund, der in einem Flüchtlingslager in Italien war, also aus Bosnien geflüchtet in Italien, und es war stinklangweilig für die, in diesem Flüchtlingslager zu leben. Also er war 8 Jahre alt, die haben da überhaupt nichts zu tun gehabt, man vegetiert da Monate dahin, und dann kam aber ein Auto rein, einmal die Woche, mit italienischen Soldaten und einem italienischen Nummernschild. Und bis heute ist dieser Mensch sofort euphorisiert, wenn er nur italienische Nummernschilder sieht. Also wenn Sie so wollen, dasselbe könnte mit Äpfeln und Deutschen passieren. Und wie gesagt, also wenn man da nur an die Menschen glaubt, das ist ein ganz wichtiger Punkt, und ihnen nicht gleich grundsätzlich schon unterstellt zu wissen, was es alles für Probleme geben wird, sondern in allererster Linie natürlich, das ist ganz wichtig, eine Integration hinkriegt, die im Moment zumindest alle Verordnungen sprengt, nämlich sofort Sprachkurse, sofort in der Lage zu sein, Arbeit anzunehmen. Das sind ja alles Dinge, so ist unser Asylsystem gar nicht gebaut.
Weil es halt kein Einwanderungssystem ist, weil das so bisher nicht gedacht war. Vielleicht kommt das jetzt, ja, Sie haben es ja vorhin in den Nachrichten gehört, jetzt ist auch die CDU vielleicht für ein Einwanderungsgesetz. Allerletzte Frage. Wenn wir ein multikulturelles Land sind, was wir im Moment noch nicht sind, ja, dürfen wir uns nichts vormachen, was wir vielleicht werden, wenn der Anteil von Leuten von woanders größer wird, braucht es dann doch eine Leitkultur, so eine Art republikanischen Courant, auf den wir uns alle einigen?
Ja, der wäre.
Ja, keine Ahnung, hey, ich bin doch nur der Journalist, ich stelle doch nur die Fragen.
Ja, also die Aktionen des Zentrums für politische Schönheit und überhaupt alles, was zur Aktionskunst gehört, würde ich sofort in diesen Code Command einführen. Ja, das muss betrachtet werden, gar keine Frage. Ich weiß nicht, also Leitkultur, ich bin der Meinung, dass man das jedem Einzelnen in die Verantwortung legen kann, das selber festzulegen, was er lernen will und auch wie weit er, welche Ziele er in einer Gesellschaft erreichen will. Ich bin mir aber sehr sicher, dass diese Einwanderer, die jetzt über Nacht gekommen sind, die deutsche Gesellschaft um Meilen voranbringen werden. Und ich hoffe sehr, dass wir auch sozusagen in einem Gesetzeswerk, Sie haben völlig recht, das ist richtig, es ist nicht gebaut als Einwanderungsrand und das muss dringend aufgebaut werden.
Wunderbar. Philipp Bruch, vielen Dank für das Gespräch. Im Gorki-Theater diskutieren wir jetzt noch weiter mit dem Publikum von unseren Radio 1 Hörern. Verabschiede ich mich jetzt. Schön, dass Sie dabei waren. Wenn Sie Lust haben, hier mitzureden, dann kommen Sie gerne nächstes Mal her. Am 5. Oktober rede ich mit Gesine Schwan über die deutsche Sozialdemokratie. Mal gucken, ob der Abend länger als 5 Minuten dauert. Vielen Dank.
Der Radio 1 und Freitagssalon mit Jakob Augstein.